Erstens soziale und demografische Zyklen. Fourth turning. History is seasonal and winter is coming. William Strauss. Ein Buch, welches unser Denken hinsichtlich gesellschaftlicher und ökonomischer Veränderungen stark geprägt hat und auch Ihre Ansichten für immer verändern könnte, ist The Fourth Turning von William Strauss und Neil Howe. Es wurde 1997 veröffentlicht und beschreibt die Geschichte der Welt im Wandel von vier immer wiederkehrenden Generationenzyklen und deren Einfluss auf Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Rückblickend liest sich das Buch wie eine Prophezeiung. Die Theorie der vier Generationenzyklen stammt aus Strauss und Howes erstem gemeinsamen Buch Generations. Sie erkannten einen großen Superzyklus von etwa 80 bis 90 Jahren, durch den wir alle immer wieder gehen. Der große Superzyklus ist unterteilt in vier kleinere Zyklen. Diese vier Lebenszyklen sind an die vier Jahreszeiten angelehnt. Nach der Theorie von Strauss und Howe sind historische Ereignisse mit wiederkehrenden Generationenpersönlichkeiten, Archetypen, verbunden. Jede Generationenpersönlichkeit löst eine neue Ära aus, Turning, Wende, die etwa 20 bis 25 Jahre dauert und in der ein neues soziales, politisches und wirtschaftliches Klima, eine Stimmung herrscht. Jede Generation wird also in ihrem Verhalten stark von den äußeren Einflüssen verändert. Lassen Sie uns das an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Eine Person, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, wächst mit einem komplett anderen Wertesystem auf als ein Kind, das Anfang der 1990er Jahre geboren wurde. In der Praxis zeigt sich dies in den politischen Ansichten, den kulturellen Interessen, dem Investitionsverhalten oder der Definition von eigenen Lebenszielen. Die große Erkenntnis: Die Verhaltensmuster sind nicht besonders abhängig von der jeweiligen Zeitepoche, sondern werden massiv durch die Ereignisse beeinflusst. Das Erleben der Französischen Revolution oder des amerikanischen Bürgerkrieges hat auf das persönliche Verhalten identische Auswirkungen wie das Durchleben des Zweiten Weltkrieges. Menschen hingegen, die in den 1990er oder 2000er Jahren geboren wurden und aufgewachsen sind, haben ein komplett anderes Weltbild im Hinblick auf Gesellschaft, Arbeit und Lebensstil. Der Mensch ist meistens das Resultat der äußeren Eindrücke, die zu seinen Lebzeiten auf ihn wirken. Jeder Superzyklus endet immer mit dem Fourth Turning, der vierten Wende, der Transformation, dem Winter, der alles Bestehende beendet und umwirft. Wie in der berühmten HBO-Serie Game of Thrones heißt es auch bei William Strauss und Neil Howe, Winter is coming. Das bedeutet in beiden Fällen nichts Gutes. Der Winter ist eine kalte, unwirtliche Zeit, aber vor allem kommen in der Serie die Zombies und mit ihnen kommt ein unvermeidbarer Kampf um Leben und Tod. Bei den beiden Autoren handelt es sich bei dem Winter um eine einmalige Krise, die jede Generation durchmacht und die leider zumeist mit einem Krieg einhergeht. Diese Muster bieten ein Framework, um die aktuellen Entwicklungen besser einordnen zu können. Nach der Vier-Generationen-Theorie befinden wir uns mitten im Sturm des Fourth Turnings. Während jedes Fourth Turning wird die Weltordnung meist komplett verändert. Das alte Paradigma stirbt und macht Platz für ein neues. Historisch gesehen verläuft dieser Wandel, wie gesagt, leider selten friedlich. Die Fourth Turnings der vergangenen 500 Jahre. Rosenkriege. 1455 bis 1487. Armada-Krise, 1569 bis 1594. Glorreiche Revolution, 1675 bis 1704. Amerikanische Revolution, 1767 bis 1791. Aus der Revolution und nach der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung gehen die USA als republikanische Demokratie hervor. Ein bahnbrechender Schritt in der Menschheitsgeschichte. In Europa findet fast zeitgleich die Französische Revolution statt. Amerikanischer Bürgerkrieg, 1861 bis 1864. Große Depression und der Zweite Weltkrieg. 1925 bis 1945. legt den Grundstein für den Aufstieg der USA zur Supermacht und schafft die Basis für viele Institutionen wie die UN, die NATO, die Weltbank, den IWF und so weiter. Außerdem geht aus der Bretton Woods-Versammlung ein neues Geldsystem hervor. Meist finden sie in denselben Zeiträumen ähnliche Ereignisse in Europa. Obwohl sich das Buch The Fourth Turning vor allem auf die Vergangenheit und Zukunft der USA bezieht, ist es doch allgemein anwendbar. Die westlichen Länder sind kulturell und wirtschaftlich so miteinander verwoben, dass sich keine der Volkswirtschaften von den Entwicklungen absondern kann. In jedem einzelnen Generationszyklus, der ungefähr 20 Jahre umfasst, wird eine neue Generation hineingeboren, die dann prägend für die jeweilige Epoche ist. Diese haben Strauss und Howe folgendermaßen bezeichnet: Frühling hoch High, Prophet the Prophet. Sommer Erwachen, Awakening, Nomade the Nomad. Herbst Auflösung, Unraveling, Held the Hero. Winter Krise, Crisis, Künstler the Artist. Im Folgenden möchten wir anhand der Vier-Generationen-Theorie den letzten Zyklus beschreiben und charakterisieren. Wenn wir wissen, in welcher Etappe des Zyklus wir uns befinden, lassen sich viele Trends und globale Entwicklungen besser vorhersagen und basieren darauf auch politische und finanzielle Entscheidungen weitaus rationaler und klüger treffen. First Turning, der Frühling, 1945 bis 1965. Nach dem letzten Winter, Zweiter Weltkrieg, begann der neue Frühling, das Hoch. Jedes Ende einer Krise führt zu einem solchen neuen Hoch. Die Menschen sind der schlechten Zeiten überdrüssig und es werden die Lehren daraus gezogen. Die Gemeinschaft, das Miteinander, der Wunsch nach Frieden, nach einem ruhigen und zufriedenen Leben im Wohlstand tritt wieder in den Vordergrund. Daraus resultiert eine neue zivile Ordnung, Weltordnung, voller Hoffnung und Optimismus. Der Wunsch nach Stabilität ist groß und die Gesellschaft rauft sich zusammen. Alle vereint das eine gleiche Ziel: Frieden und Wohlstand. Staaten und Strukturen werden aufgebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise die Gründung der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie der NATO. Die Familie trat in den Fokus, es wurden viele Kinder geboren. Die Generation, die daraus entstand, waren die Babyboomer, die als Propheten galten und den Frühling mit ihren Visionen prägten. Kinder wurden in der Erziehung vernachlässigt, der Aufbau stand im Vordergrund. Kriege sind in dieser Phase unwahrscheinlich, Frieden gilt als das höchste Gut. Zu lebendig sind noch die Erinnerungen an die Schrecken des gerade erst zu Ende gegangenen Krieges. Bei Strauss und Howe ist die erste Wende die gute Zeit, die Erneuerung. Sie ist geprägt von Ordnung, Optimismus und starken Institutionen. Die beiden Autoren glauben, dass diese hohe Erweckung 1946 begann, mit Ende des Zweiten Weltkrieges und bis Mitte der 1960er Jahre andauerte. Merkmale: Die Gesellschaft ist zuversichtlich und weiß, wohin sie kollektiv gehen möchte. Sie hat Vertrauen in Regierungen und Institutionen. Die Anliegen und Agenten der Mehrheit dominieren den Fokus der nationalen Diskussion. Diejenigen außerhalb der Mehrheit fühlen sich durch die Konformität erstickt. Second Turning, der Sommer, 1965 bis 1985. Die zweite Wende ist das Erwachen, wenn Institutionen schwächer werden und Individualismus sowie rebellische Einstellungen sich ausbreiten. Laut Strauss und Howe dauerte diese Phase von 1965 bis 1985. Diese Generation kennt die Krise nur aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Sie betrachtet Wohlstand und Frieden als selbstverständlich und stellt den Status quo in Frage. Auch die eigenen Eltern werden hinterfragt, die Generation der Nachkommen fühlt sich moralisch überlegen und macht den Eltern Vorwürfe. Wie konntet ihr nur? Die Gemeinschaft verliert an Wichtigkeit und das Individuelle rückt stärker in den Mittelpunkt, ebenso das Soziale, die Sinnfrage und die Spiritualität. Diese Tendenzen werden von der älteren Generation zu Anfang ignoriert oder kleingeredet. So war es auch zwischen 1965 und 1985. Die rebellische Musik, die langen Haare und die wilden Klamotten. All das wurde von der vorherigen Generation als temporärer Aussetzer eingestuft. Die müssen nur arbeiten, dann haben sie keine Zeit mehr für solche Spinnereien. Selbst die Studentenproteste Ende der 1960er Jahre wurden noch abgewiegelt. Erst als die Gewalt eskalierte und es zu Terroranschlägen kam, war die Gesellschaft alarmiert. Der Bruch zwischen den Generationen war nicht mehr wegzudiskutieren und die Wende in vollem Gange. Merkmale? Institutionen geraten unter Beschuss. Es herrscht Misstrauen gegenüber Autoritäten und Institutionen. Die aufkommende Generation rebelliert gegen die kulturellen Überzeugungen und Moralvorstellungen der Mehrheit. Third Turning. Der Herbst. 1985 bis 2005. Mit dem Herbst kommt das Auseinanderfallen, in dem die soziale Ordnung zu zerbrechen beginnt. Die Autoren Strauss und Howe beschreiben diese Phase in ihrem Buch von 1985 bis 2005, in der Vertrauen und Zuversicht ab und Unruhen zunehmen. Es zeigt sich die Auflösung des alten Systems, aber auch erste Brüche im neuen System. Diese Entwicklung, die durch die vorherige Generation eingeläutet wurde, ist nicht mehr zu stoppen. Es gibt kein Zurück. Charakteristisch hierfür ist die Generation der Millennials, die Helden. Sie haben das beste Zeitfenster erwischt. Sie sind frei und doch behütet aufgewachsen. Das Individuelle, die Selbstfindung, gerät immer mehr in den Fokus. Das Wir, die Gemeinschaft, verliert an Bedeutung. Das Ich ist Dreh- und Angelpunkt. Der Abstieg und die Verrohung der Gesellschaft beginnt. Die Menschen leben nebeneinander her statt miteinander. Große Debatten über Wertvorstellungen und Moral bestimmen den Diskurs. Man lebt über seine Verhältnisse, nicht nur mit Blick auf die eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern auch in Bezug auf die Umwelt. Konsum wird immer wichtiger, weil die innere Leere gefüllt werden muss. Die Politik hat keine Visionen, man ist saturiert und selbstzufrieden. Diese Wende bildet das Fundament der kommenden Krise. Merkmale: Institutionen sind schwach und das Misstrauen in sie ist groß. Die Nachfrage nach Ordnung befindet sich auf ihrem Tiefpunkt. Die Anliegen von Minderheitengruppen bestimmen den Fokus der nationalen Diskussion. Technologieinnovationen lassen die Menschen sich stärker vernetzt fühlen als je zuvor. Fourth Turning. Der Winter. 2005 bis 2030. Schließlich die vierte Wende, der Winter. Mit Umbrüchen, Konflikten und Kriegen. Im Zuge dieser Feuer wird die alte Ordnung zerstört und eine neue geboren. Der Winter und damit die Krise lösen den Herbst ab und jetzt werden die Artisten geboren. Das heißt, Kreativität wird die Zukunft prägen, die dann auch nach dem Zusammenbruch des Systems für neue Visionen und den Aufbau benötigt wird. Der Erziehungsstil ist gekennzeichnet durch einen übertriebenen Schutz der Kinder, Helikoptereltern. Die Krise beginnt mit einem Ereignis, das viele Menschen in ihrem Innersten erschüttert, das an den Grundfesten des Systems rüttelt und die Gesellschaft als Ganzes bedroht. Gesetze werden verabschiedet, die früher undenkbar waren. Der Staat wird immer drastischer in seinen Maßnahmen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das Vertrauen in das System, in die Politik und die Institutionen wankt immer mehr. Die Sehnsucht nach einfachen Lösungen und einem guten, einfachen Leben nimmt zu. Die Bereitschaft, eine gemeinsame Lösung herbeizuführen, steigt mit jeder weiteren Krise. Die Gemeinschaft wird wieder wichtiger. Im Rückblick kann man die große Finanzkrise von 2008, die Flüchtlingskrise und vor allem die Corona-Zeit als Krisenpunkte festmachen. Merkmale? Institutionen befinden sich im Stadium der Auflösung. Schlussendlich werden Institutionen gestürzt und durch eine neue Ordnung ersetzt. Eine bürgerliche Autorität belebt sich, kultureller Ausdruck findet einen gemeinschaftlichen Zweck und die Menschen beginnen, sich als Mitglieder einer größeren Gruppe zu positionieren. Es kommt zur Aufgabe von freien Märkten. Der Kampf zwischen Individualismus und Kollektivismus hebt die Spannung zwischen persönlicher Freiheit und Gruppeninteressen hervor. Soziale Unruhen reflektieren wachsende Spannungen und Konflikte innerhalb der Gesellschaft. Es gibt einen Zerfall der öffentlichen Ordnung, begleitet von einer steigenden Nachfrage nach strengerer Gesetzesdurchsetzung und Ordnung. Nationalismus wächst, ebenso wie das Verlangen nach autoritären, starken Führungsfiguren. Der Winter, die vierte Wende, ist nochmals unterteilt in 5 Stufen. Erstens der Funke, the spark. Zweitens der Bruch, the disruption. Drittens der Kollaps, the collapse. Viertens der Höhepunkt, the climax. Fünftens der Neubeginn, a new beginning. Die folgenden Absätze enthalten Originalauszüge aus The Fourth Turning. Bedenken Sie bitte beim Hören, dass das Buch bereits 1997 erschienen ist. Erstens, der Funke. Jede Krise beginnt mit einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen, das eine plötzliche Stimmungsänderung hervorruft. Dieses Katalysator-Event wird von vielen Menschen bereits als große Krise wahrgenommen, ist aber in Wahrheit nur der Wegbereiter für den eigentlichen Krisenhöhepunkt. Den Auslöser der vierten Wende für das jetzige Fourth Turning beschreiben die Autoren Strauss und Howe folgendermaßen. Es wird sich ein Funke entzünden, der zu einem Stimmungsumschwung führt. Die Behörde zur Krankheitskontrolle und Prävention des Gesundheitsministeriums verkündet die Verbreitung eines neuen ansteckenden Virus. Das Virus erreicht dicht bevölkerte Gebiete und fordert zahlreiche Opfer. Der Kongress verabschiedet ein Gesetz über Zwangsquarantäne. Der Präsident weist die Nationalgarde an, unsichere Viertel prophylaktisch abzusperren. Die Bürgermeister weigern sich. Städtische Gangs liefern sich Gefechte mit den Milizen aus den Vororten. Es mehren sich die Rufe nach Verhängung des Kriegsrechts. Zweitens, der Bruch. In der zweiten Stufe erodiert das Vertrauen in das alte System. Jede vierte Wende ging immer mit einem Vertrauensbruch einher, der notwendig ist, um das neue System zu etablieren. Ganz nach dem Ökonomen Josef Schumpeter und seiner Theorie der schöpferischen Zerstörung. Erst wenn das Alte verschwindet, kann Neues entstehen. Im Buch heißt es, die neue Stimmung und ihre aufrüttelnden neuen Probleme bilden einen natürlichen Endpunkt des rückläufigen Vertrauens im Zeitalter der Auflösung. In den Vorkrisenjahren werden die Befürchtungen über die Fadenscheinigkeit des Gesellschaftsvertrags gering sein, aber wachsen. Wenn das krisenauslösende Ereignis eintritt, dringen diese Befürchtungen scharfkantig an die Oberfläche. Auf individueller Ebene haben die Menschen, die sowieso schon misstrauisch sind, das Gefühl, dass sie zu ihrem eigenen Überleben noch misstrauischer sein müssen. Dieses Verhalten könnte in eine plötzliche Abwärtsspirale, eine Implosion des gesellschaftlichen Vertrauens münden. Drittens, der Kollaps. Die dritte Stufe verdeutlicht, warum es so wichtig ist, sich jetzt um die eigenen Finanzen zu kümmern. Durch die Verwerfungen an den Finanzmärkten verlieren die Anleger überproportional und durch die Rettung der Finanzindustrie verliert dann die gesamte Gesellschaft. Es beginnt eine neue Zeitrechnung und alles, was als sicher galt, ist es nicht mehr. An irgendeinem Punkt wird Amerikas kurzfristige Krisenpsychologie zu den langfristigen Postauflösungsgrundlagen aufholen. Das könnte in einer großen Abwertung enden, einem drastischen Einbruch der Marktpreise der meisten Finanzassets und realen Vermögenswerte. Dieser Wertverlust könnte eine kurze, aber heftige Panik sein, ein ins Bodenlose stürzender Preis in einem Markt ohne Käufer. Oder es könnte eine Serie von Abwärtsschüben sein, die mit politischen Ereignissen verknüpft sind, die schrittweise das verbliebene öffentliche Vertrauen in das System untergräbt. Im Zuge der Abwertung der Vermögenswerte wird das Vertrauen weiter schwinden, woraufhin die Preise der Vermögenswerte weiter sinken und so wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Jeder weitere Rückgang der Assetpreise, der Beschäftigung und der Produktion wird jeder Generation Anlass zu neuen Befürchtungen geben. Wenn die Ersparnisse weniger wert sind, wird die Abhängigkeit der älteren Bevölkerung vom Staat steigen und das zu einem Zeitpunkt sich leerender Kassen. Angesichts der hohen Steuern werden die Menschen in der Lebensmitte in den wichtigsten Einkommensjahren immer weniger in der Tasche haben. Und bei einem abnehmenden Angebot an Arbeitsplätzen wird die neue Jugend mit noch höheren Zukunftsbarrieren konfrontiert sein. Viertens, der Höhepunkt. Das Grande Finale kann sich keiner so richtig vorstellen, weil es Neuland für uns ist und es unsere Vorstellungskraft sprengt. Es macht Angst. Aber hier erwähnen wir nochmals die kreative Zerstörung nach Schumpeter. Es muss erst etwas kaputt gehen, damit etwas wirklich Neues entsteht. Im alten bestehenden System gibt es keine Besserung und keine Lösung. Da der Mensch aber am Alten und Vertrauten gerne festhält, muss es zum Äußersten kommen und im Zusammenbruch eskalieren. Es treten entscheidende Ereignisse ein, die so gewaltig, mächtig und einzigartig sind, dass sie unsere heutigen wildesten Hypothesen übersteigen. Sie inspirieren zu großen Dokumenten und Reden sowie zu Visionen über eine neue politische Ordnung. Die Menschen entdecken eine bis dahin ungekannte Fähigkeit, für ein gemeinsames Anliegen zu kämpfen und zu sterben und die eigenen Kinder kämpfen und sterben zu lassen. Der Geist von Amerika wird zurückkehren, weil es keine andere Möglichkeit gibt. So inszeniert Amerika den großen antiken Mythos der Ekpyrosis, des Weltenbrands, neu. Und so erwartet auch uns unser nächstes Rendezvous mit dem Schicksal. Aus der Geschichte lassen sich Warnungen ableiten, die noch ernüchternder sind. Bewaffnete Konflikte ereignen sich üblicherweise ungefähr um die Zeit des Krisenhöhepunkts. Wenn es einen Konflikt gibt, wird daraus wahrscheinlich ein Krieg. Das kann jede Art von Krieg sein, ein Klassenkrieg, ein Stellungskrieg, ein Krieg gegen globale Anarchisten oder Terroristen oder ein Krieg gegen eine andere Supermacht. Fünftens, der Neubeginn. Aus diesem Krisenhöhepunkt geht eine große Entropieumkehr hervor. Jenes Wunder der menschlichen Geschichte, in dem das Vertrauen wiedergeboren wird. Im Verlauf der vierten Wende stirbt die alte Ordnung, aber erst nachdem sie die Saat gelegt hat, die den Keim der neuen zivilgesellschaftlichen Ordnung in sich trägt. Im Moment der höchsten Gefahr geht diese Saat auf und ein neuer Gesellschaftsvertrag schlägt Wurzeln. Für eine kurze Zeit ist das amerikanische Firmament form- und gestaltbar, wie wir es uns in unserer heutigen, vom Zeitalter der Auflösung geprägten Denkweise nicht vorstellen können. Laut Strauss und Howe werden diese fünf Stufen erst etwa 2025 beendet sein, wenn wir in die nächste erste Wende und den Beginn einer neuen Weltordnung eintreten. Das Buch der beiden Autoren erschien zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, nämlich auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Während dieser Boomphase lehnten die meisten ihre Ansichten ab, weil es am Aktienmarkt und in der Realwirtschaft vermeintlich wie am Schnürchen lief. Wie auch wir empfehlen die beiden Autoren, keine Schulden zu haben, liquide zu sein und gute Investments zu besitzen, Sachwerte. Die neue Währung wird Vertrauen, Partnerschaft, Selbstlosigkeit und Menschlichkeit sein. Persönliche Beziehungen werden wichtig und die Gemeinschaft wird wieder an Wert gewinnen. Wir werden in ein menschliches und goldenes Zeitalter eintreten. Vertrauen in die Währung wird ebenso eingefordert werden. Aus diesem Grund wird Bitcoin so essentiell sein, da er als Währungssystem nicht auf Zentralbanken oder Menschen angewiesen ist. Dazu später mehr. Das aktuelle Fourth Turning. Wir steuern erneut auf die Krisenphase zu. Wir wissen nicht genau, wie sich das entwickelt. Niemand weiß das. Aber wir stehen am Rande von etwas Neuem und spüren es bereits. Aufstände auf den Straßen, große soziale Ungleichheit, mehr Spaltung, mehr Wut auf Institutionen, Falschmeldungen, Misstrauen gegenüber den Medien und Eliten, mehr Populismus, mehr Nationalismus, neuer Protektionismus, geopolitische Spannungen zwischen West und Ost. Die Menschen sind verärgert, und das sollten sie auch sein. Wie sich jetzt in Retrospektive herausstellt, wurden sie von Politik und Medien in der Corona-Krise angelogen. Die deutsche Energiepolitik ist ein Debakel und kostet die Bürger immer mehr Geld, und zu guter Letzt ist der Bundeshaushalt in Teilen sogar verfassungswidrig. Parallel werden einige wenige immer reicher, während die breite Masse monetär absteigt. Die Geschichte lehrt uns, dass dies zu Brüchen führt. Der letzte Zeitpunkt mit so großer Ungleichheit war in den 1930er Jahren, und es war genau der Moment der vierten Wende. Die Ungleichheit verschärft sich über Jahrzehnte aufgrund eines fehlerhaften Geldsystems. Schließlich leisten die Menschen Widerstand und Populisten erlangen die Macht. Es bildet sich eine Gegenbewegung gegen die Elite, die über traditionelle politische Kategorien wie links oder rechts hinausgeht. Die Menschen streben danach, ihre Macht zurückzugewinnen. Trotz unterschiedlicher Ansichten darüber, wie dies zu erreichen ist, eint beide politische Lager der gemeinsame Wunsch, sich gegen die Eliten zu stellen. Die Ähnlichkeiten zwischen dem aktuellen und dem letzten Fourth Turning sind nicht von der Hand zu weisen. Aktienmarktcrash 1929, Finanzkrise 2008. Sozialer und moralischer Verfall, wie heute. Populismus und Vertrauensverlust in alte Strukturen, wie heute. Hohe Schuldenlevel und massive Regierungsausgaben, wie heute. Kapitalismus versus Sozialismus. Bretton Woods und neues Geldsystem. Mehr Diskussionen denn je über neues Geldsystem. Entscheidend wird sein, wo das Pendel zwischen Kapitalismus und Sozialismus schlussendlich zur Ruhe kommen wird, und das könnte der größte tiefgreifende Konfliktpunkt in unserer Gesellschaft werden. Sollte sich der Kollektivismus durchsetzen, dürfte er mit Hilfe heutiger Technologien zu einem totalitären Albtraum im Stile von George Orwell werden. In welche Richtung wird das Pendel über die kommenden Jahre schwingen? Freiheit oder Überwachung? Leider gipfelte jedes Fourth Turning der letzten 500 Jahre in einem blutigen Konflikt. Siehe Abbildung 10 im Zusatzmaterial. Diese Abbildung zeigt die ungerechte Verteilung von Vermögen in den Händen einiger weniger in der letzten Phase des Fourth Turning. Die einzigen zwei Möglichkeiten, menschliche Gesellschaften im großen Maßstab zu koordinieren, sind freie Märkte und physische Macht. Jede Ideologie, die freie Märkte ablehnt, setzt sich lediglich für Macht ein. Sozialismus, Kommunismus und Faschismus laufen alle auf denselben Endpunkt hinaus. Herrschaft durch den größten Schläger. Naval Ravikant. Bedeutet das, dass wir in dieser Dekade den Dritten Weltkrieg erwarten? Wir hoffen nicht. Krieg war in der Vergangenheit immer die Lösung, das Phänomen, das die Gesellschaft mobilisierte und hinter einem gemeinsamen Ziel vereinte. Gerne wurde Krieg auch zur Ablenkung eingesetzt. Kriegszeiten bildeten die Grundlage dafür, die Gesellschaft durch ihre hohe Opferbereitschaft und zentralistische Planung zu verändern. Es besteht immer die Hoffnung, dass uns das auch ohne Blutvergießen gelingt. Kurzzeitig sah es so aus, als könnte bei diesem Fourth Turning kein Krieg, sondern die Corona-Krise als Höhepunkt dienen. Menschen waren bereit, viele Freiheiten für das größere Wohl zu opfern und setzten darauf, dass ihre Regierungen sie mittels zentralistischer Maßnahmen aus der Krise führten. Jedoch endete die Corona-Krise in einer extremen Spaltung der Gesellschaft statt in einer Vereinigung. Vielleicht war sie bereits der Höhepunkt. Die Geschichte sagt uns jedoch, dass ein noch größeres Ereignis in den kommenden Jahren auf uns warten wird. Denken Sie nur an die größte Wirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts. The Great Depression 1929-1930 war ein verheerendes wirtschaftliches Ereignis von historischen Ausmaßen. Börsenverluste von 80-90%. Massenarbeitslosigkeit und endlos lange Schlangen vor Suppenküchen. Der traurige Höhepunkt dieses Fourth Turnings sollte aber erst ein Jahrzehnt später kommen und in einer viel größeren humanitären Katastrophe enden, dem Zweiten Weltkrieg. In der Revolution steckt die Evolution. Was lernen wir daraus? Die Zyklen sind immer wiederkehrend. Dieses Konzept ist bereits sehr alt. Denn schon im Jahr 146 vor Christus skizzierte Polybios die großen Konturen des politischen Zyklus, den Kyklos. Polybios' Formel ist bekannter als die Theorie von Strauss und Howe. Sie kennen sie als das Meme »Harte Zeiten kreieren starke Männer«. Auch für Polybios hatte der Zyklus vier Phasen und begann in der Krise, mit harten Zeiten der sozialen Unordnung, die sich schließlich legen, wenn starke Männer an die Macht kommen. Das führt zu Erneuerung und Wohlstand. Unglücklicherweise enthält der Wohlstand die Saat seiner eigenen Zerstörung, da eine neue Generation die harten Zeiten vergisst und selbstzufrieden wird. Institutionen verfallen, das soziale Vertrauen nimmt ab und die harten Zeiten kehren wieder zurück. Wir sind der Meinung, dass wir uns eindeutig im Niedergang befinden, egal ob man diese Phase nun als Fourth Turning oder Polybios harte Zeiten bezeichnet. Dies ist aber bei weitem kein Grund, vor Schreck zu erstarren. Ganz im Gegenteil. Katastrophale Dinge werden weiterhin geschehen, die völlig außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das ist keine neue menschliche Erfahrung. Jedoch liegt es an uns zu entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit, Emotion und Energie richten. Sei selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Nehmen Sie sich diesen Rat von Mahatma Gandhi zu Herzen. Und denken Sie daran, dass das, worauf Sie Ihren Fokus richten, Ihr Leben bestimmen wird. Also wählen Sie weise. Lassen Sie sich nicht von Negativität und Angst lähmen. Wertschätzen Sie die schönen Momente und bereiten Sie sich auf Herausforderungen vor. Die Welt verändert sich, sowohl in politischer als auch in technologischer Hinsicht. Es ist wichtig, positiv zu bleiben, sich auf das zu konzentrieren, was man kontrollieren kann, und kluge Entscheidungen darüber zu treffen, womit man seine Zeit verbringt. Noch haben wir nicht den Höhepunkt der Krise erreicht, und es bleibt Zeit, sich auf die kommenden Ereignisse vorzubereiten. Wenn schon Politik und Gesellschaft dies nicht tun, sollte es jeder Einzelne übernehmen und sich vorbereiten. Sowohl auf die Krise als auch auf den Neubeginn. Das ist unsere Intention mit diesem Buch. Bereiten Sie sich vor. Noch ist Zeit. Wenn Sie mental, aber auch monetär auf diese Entwicklung vorbereitet sind, werden Sie nicht auf die Nase fallen. Sie werden die Nachrichten entspannter anschauen und die chaotischen Ereignisse fast schon erwarten. Leider ist davon auszugehen, dass es erst einmal schlimmer wird, bevor es besser werden kann. Strauss und Hau rechnen damit, dass nach 2030 der Zyklus wieder von vorn beginnen wird, mit einem neuen Hoch. Das ist ein in unserer Lebenszeit einmaliges Ereignis und deswegen ist es sinnvoll, jetzt die Weichen zu stellen. Evolutionen in der Geschichte der Menschheit werden zumeist durch Revolutionen ausgelöst. Ob es nun technische Revolutionen sind oder tatsächliche Revolutionen. Ein goldenes Zeitalter für uns Menschen kann beginnen. Auch wenn es auf den ersten Blick anders klingen mag, sind Strauss und Hau genauso wenig Untergangspropheten wie Nikolai Kondratjew und andere Historiker. Nach jedem Winter folgt der Frühling und die Geschichte nimmt von neuem ihren Lauf. Es ist Teil unserer Entwicklung und Fortschritt. Je besser wir uns darauf vorbereiten, desto besser lässt sich der Winter überstehen. Der größte Vermögenstransfer geht damit einher. Sie können eigenmächtig bestimmen, mit welchem Startkapital Sie in die nächste Wende eintreten. Jetzt werden für die nächsten Generationen Vermögen gesichert oder geschaffen oder verloren. Es liegt an Ihnen. Hierzu passt das Zitat von Otto von Bismarck, der ebenso das Vier-Generationen-Modell erkannt hat. Die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt.